Guten Morgen miteinander. Wir kommen zum Abschluss vom Titusbrief. Der hat ja nur 3 Kapitel. Und Verse 9 bis 15 sind die letzten Verse. Und schon, als ich angefangen habe mit diesem Brief, und je länger, je mehr, habe ich gedacht, oh je, was soll ich auch zu diesen letzten Versen noch sagen? Aber jetzt weiss ich es mittlerweile. Damit sie nicht unfruchtbar sind, ist der Hauptgedanke. Das steht im Vers 14. Wir sollen gute Werke tun als Christen, als Gläubige, damit wir nicht unfruchtbar sind. Wir Gläubigen sollen fruchtbar sein. Wir sollen Frucht tragen in dieser Welt. Jetzt habe ich gerade die Einleitung gehört. Ja, stimmt. Und wir können das machen, indem wir gute Werke tun. Es sind letzte Empfehlungen von Paulus an Titus. Ich lese Titus 3, 9 bis 15. Die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, den Schriftgelehrten, und Apollos schicke eilends voraus und lasse es ihnen an nichts fehlen. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße diejenigen, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ja, die letzten Empfehlungen da. In diesem Kapitel haben sich das mal wieder einmal gebig in 3 Punkte fassen. Das letzte Mal habe ich 5 gebraucht. Törichte Streitfragen. Das ist ein bisschen ein heisser Punkt. Aber wir nehmen es ein bisschen mit Humor. Und dann Planung und Sendung. Wir sehen ganz klar, Vers 13, 14, der Apostel Paulus, der plant, wie das mit den Gemeinden auf Kreta soll weitergehen. Und dann sagt er den schönen Vers, dass eben Liebeswerk Frucht tragen und dass wir darum sollen gute Werke tun. Und dann kommen noch Grüße und Segenswünsche und am Schluss die Gnade sei mit euch allen. Es ist interessant, im Punkt 1, die törichten Streitfragen, das wird nur in den Pastoralbriefen behandelt, das Thema. Wenn man Verse dazu sucht, dann findet man da im Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und so weiter nichts. Das wird nur offenbar Pastoren anvertraut. Pass auf, es gibt da Leute, die törichte Streitfragen behandeln, die sektiererische Menschen sind, die ihre eigene Meinung vertreten wollen. Und wir wollen ein bisschen anschauen, um was es das jetzt geht, bei diesen törichten Streitfragen. Und darum vertiefen wir uns am Anfang in ein paar Versen. Zuerst einer aus dem 1. Timotheusbrief, ja, Timotheus und Titus, Pastoren, die Pastoralbriefe. Dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Da merkt man schon etwas ganz Wichtiges. Wenn man anfängt zu streiten über theologische Fragen, dann gibt es eben mehr Streit als Erbauung. Und wenn wir miteinander reden und über das Wort Gottes austauschen, dann sollten wir immer im Blickfeld haben, wir wollen einander erbauen. Soll Ermutigung bringen, soll einem aufrichten und nicht zu Streit führen. Und dann merkt man relativ schnell, welche Fragen als das betrifft. Manchmal kommen bei mir auch die Emotionen hoch bei gewissen Fragen, oder? Die eine der berühmtesten wahrscheinlich ist ja die, Wie ist es jetzt mit dieser kalvinistischen Prädestinationstheologie da? Da kann man jetzt die Emotionen kochen, oder? Das kann den Streit geben wie verrückt. Hat keinen Sinn. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber eins weiss ich. Es gibt genug Versen, die sagen, dass Gott will, dass alle Menschen können zur Erkenntnis vor Wahrheit kommen. Er will alle retten. Gott ist ein Retter für alle. Es soll göttliche Erbauung im Glauben bringen. Das ist wichtig. Geschlechtsregister können für Juden sehr interessant sein. Geh nachzuschauen, aus welchem Stamm bin ich, wie heissen meine Vorfahren, wo komme ich her? Aber wenn man dann anfängt, endlos über Geschlechtsregister reden und nur noch sagt, du, ich komme dann von dem und dem, der ist dann besser gewesen als deine Vorfahren hier, oder? Dann haben wir dann wieder Streit. Das bringt es auch nicht. Oder, noch eines im 1. Timotheus, wenn jemand fremde Lehren, ganz klar, es geht um fremde Lehren, die nicht biblisch sind, verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt, aha, die gibt es also auch. Und über die sollen wir schon diskutieren und nachdenken. Und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Also nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, Lehre ist immer für nichts. Nein, ist nicht wahr, es braucht Lehre. Es gibt Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. So ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krank an Streitfragen und Wortgefechten. Es gibt Leute, die gerne disputieren, oder? Ganz verrückt. Komm, wir wollen Klingen kreuzen, du. Wie siehst du das dort? Und nachher wird diskutiert. Wortgefechte. Woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Das ist noch klar gesagt. Wenn die aufhängen, ich bringe jetzt neue Lehren, verkaufe viele Bücher damit und tue das ganz hochstellen, ja, das Mittel zur Bereicherung. Das soll es nicht sein. Oder im 2. Timotheus, die törichten und unverständigen Streitfragen, weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Und die Stelle, die wir gelesen haben, da im Titus, dass man diese Streitfragen nicht so in die Mitte stellen soll. Geschlechtsregister, Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen über das Gesetz, sie sind unnütz und nichtig. Und sektiererische Menschen soll man abweisen, nachdem man eins oder zweimal mit ihnen geredet hat. Noch interessant, he? Mit einem sektiererischen Mensch, einer, der Irrlehren verbreiten will, musst du gar nicht dreimal reden, das nützt nicht mehr. Wenn er es nach zweimal nicht gecheckt hat, hört er sowieso nicht auf, dann können wir es vergessen. Das ist noch interessant. Man kann dann auf etwas wirklich stur beharren und das wird dann schwierig. Wenn ich jetzt das so zusammenfasse, dann sehen wir, dass es bei törichten Streitfragen um fremde Lehren geht. Um jüdische Legenden, wo man dazu dichtet hat, nicht Wort Gottes, um endlose Geschlechtsregister, um Zwistigkeiten und Auseinandersetzung über das Gesetz. Man tut die gesunden Worte von Jesu ablehnen, die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, lehnt man auch ab, man ist aufgeblasen, will die eigene Meinung über das Wort Gottes stellen, man ist der Wahrheit beraubt, man wendet sich davon ab, man hat eben ein sektiererisches Verhalten mit Sonderlehren, Irrlehren, früher Gnosis. Gnosis ist ja das, wo man auch sagt, das musst du eben zwischen den Zielen lesen. Das ist immer gefährlich. Da kann jeder drin lesen, was er will. Dann macht man nicht mehr Exegese, Auslegung, dann macht man Eisegese, dann tut man reinlegen. Etwas, was gar nicht drinsteht. Das wird heiss. Das soll man nicht machen. Gnosis, das ist etwas für die Illuminati, oder? Die sind besser als wir, nur die wissen es und wir kommen sowieso nicht raus. Und das Ziel, die persönliche Bereicherung, das ist natürlich schon katzfalsch, wenn es dann nur noch ums Geld geht, oder, beim Evangelium. Wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse und schaue, was wäre denn gut? Ja, die biblische Lehre ist wichtig, das ist gut. Die gesunden Worte Jesu wollen wir annehmen. Die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht. Und wir wollen demütig sein und eine geheiligte Gesinnung haben. Immer wieder am Wort Gottes uns korrigieren. Die Wahrheit annehmen, sich ihr zuwenden und unterordnen. Und nicht sagen, ja, yeah, das ist ja geschrieben worden vor 2000 Jahren und da im Alten Testament vor 3000 Jahren. Und das war für den. Das musst du eben in diesem Kontext anschauen. Heute ist es ganz anders. Das ist nicht wahr. Das Wort da hier, das hat Ewigkeitswert. Das kannst du nicht umdeuten. Sonst gilt gar nicht mehr. Das gilt heute, so wie es da drin steht. Man soll ein uneigennütziges Verhalten haben und das Ziel ist die Liebe. Das sagt der Timotheus. Moment. Ja, im Timotheus steht das. Im Timotheus 1, 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist wunderschön gesagt. Das ist das Endziel vom Gebot. Um was geht es also? Es geht um die Liebe. Ist doch mal einer zu Jesus gegangen, so ein Schriftgelehrter, und hat gesagt, was ist das grösste Gebot? Hat Jesus wollte testen. Und Jesus hat dort ganz klar geantwortet. Du sollst zuerst Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Und die Nächste, wie dich selber. Das sind die zwei höchsten Gebote. Und dort hat er noch etwas beigefügt. Und das finde ich fantastisch. Jesus hat gesagt, wenn das machst, Gott lieben und die Nächste lieben, dann erfüllst du das ganze Gesetz und alle Propheten. Dann hast du es. Es geht um die Liebe, es geht nicht um Diskussionen um das Gesetz. Die können interessant sein. Es braucht theologische Auseinandersetzung, ist schon gut, aber nicht für einander den Kopf einzuschlagen, sondern für miteinander die Wahrheit zu finden. Wenn man nur noch um das Gesetz redet, den Vers kennen wir sowieso, oder? Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Kapitel vor Liebe, 1. Korinther 13. Und der Vers ist der Vers 13. Also 1. Korinther 13, 13. Da geht es um die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Wenn wir anfangen, um das Gesetz reden, um die Gebote, haben wir Fragen, 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 Fragen. Ich kann mich besinnen an Eisenfluhe vor, ich weiss nicht wie manchem Jahr. Es war Samstag, wir sind angekommen und am Sonntag, wunderschönes Wetter. Und da sind drei Frauen gesessen, unter anderem meine, und die haben gelismet. Und dann kommt der Mann, der diesem Kurs ist, aus einer anderen Gemeinde, und hat gesagt, ihr tut euch versündigen da, he? Lismen ist geschaffen. Dann haben wir dem müssen entgegenhaben. Eben, Gebot. Dann macht man selber plötzlich noch mehr Gebot. Es ist mir erst hinten drin noch in den Sinn gekommen, was er auch noch hätte sagen können. Eigentlich hätte ich dem sagen sollen, du, wenn du sagst, lass mir sie geschafft, dann musst du aber fasten am Sonntag. Dann muss dann niemand für dich in der Küche stehen und kochen und nachher noch abwaschen und machen. Das ist ja auch geschafft. Also, dann bitte du fasten, oder? Dann sind wir also dann konsequent. He? Ja, mit Gesetz, da kommst du nicht durch. Wenn du aus Liebe lismisch, ist es in der Ordnung. Dann mach es doch. Ist doch nicht so geschaffen. Die Juden haben auch, und das klingt jetzt komisch, aber ich will es nicht lächerlich machen. Die Juden haben das Alte Testament und haben da drinnen zählt in den Mosesbüchern und kommen auf 614 Gebote, die man einhalten muss. Nebst diesen 10 Geboten, die wir so kennen. Das ist möglich, dass das 614 sind, okay. Aber jetzt haben sie so Angst, dass sie könnten eins von diesen 614 übertreten. Dass sie die noch umgeben haben mit Ringen von anderen Geboten. Also es gibt Sabbatgebot. Und wir lesen im 2. Mose, dass am Sabbat kein Manna fällt, damit niemand muss weit rumlaufen, für das Gott zusammenzusuchen. Dann kommt am Freitag die doppelte Menge Manna, das wissen wir ja aus dieser Geschichte, sammelt es dann ein, dann habt ihr am Sabbat schon und dann müsst ihr am Sabbat nicht euer Haus verlassen. Und jetzt hat man anfangen überlegt, Juden, wie weit darfst du das Haus verlassen? Muss ja in die Synagoge, oder? Wie wollen wir jetzt das machen? Okay, jetzt haben sie irgendwo noch andere Verse gefunden, die Distanz vom Heiligtum zu irgendetwas und die Distanz von weiss nicht was und sie sind draufgekommen, dass sie 2000 Ellen. Wären etwa 900 Meter. So weit darfst du den Sabbatweg machen. In der Apostelgeschichte steht, der Ölberg ist ein Sabbatweg von Jerusalem weg. Also das Mass war bei den Juden Intus, steht aber nicht so in der Bibel. Ja, was machst du jetzt, wenn du mal weiter als 900 Meter gehen willst? Am Sabbat. Das ist ganz einfach. Das Gesetz heisst, was sie dazu haben geschrieben, du darfst nicht weiter als 900 Meter von deiner Hausschwelle entfernt sein. Jetzt haben sie einfach hauchdünne Schwellen gemacht, die kannst du mitnehmen. Dann bist du nie weiter als 900 Meter weg. Verstehst du? Irgendwo durch. Man will ja nicht das Gesetz Gottes übertreten, das ist ja löblich. Aber dann probiert man irgendwie Krämpfchen zu drehen, oder? Und wenn wir über das lachen können, darf man darüber lachen, aber ich will nicht Juden auslachen. Dann habe ich mich gefragt, oh, in meinem Leben gibt es wahrscheinlich auch Sänger oder Sänger, wo man gescheiter würde darüber lachen. Und sagen, komm, tu nicht so. Ja, man kann es irgendwo durch auch zu ernst nehmen. Wo machen wir Grenzen? Um was geht es? Es geht um die Liebe. Das Ziel vom Gebot ist nicht, dass Krämpfe drehst. Das Ziel vom Gebot ist, dass Gott liebst und die Nächste liebst. Um das geht's. Und zwar aus reinem Herzen, mit gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Falls jetzt in einer ganz strengen Gemeinde bist aufgewachsen und das Gefühl hast, am Sonntag lesen ist Sünde, dann lass einfach sein. Tu dich nicht vergewaltigen. Aber tu nicht über die anderen richten, die, die Freiheit haben, am Sonntag zu lesen. Das sollen die halt. Ich ging jetzt da sehr weit. Und da würde ich vielleicht manchmal auf die Füße trampen. Also wenn ich Bauer wäre. Und ich hätte jetzt das Gras geschnitten. Und es ist schön trocken. Und jetzt sehe ich am Sonntagmittag, leck, jetzt kommt das Gewitter. Ich würde den Traktor und den Wagen vorschreissen und ging das Zeug reinholen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, du, ich kenne den Bauern, die haben gesagt, am Sonntag mache ich das nie und denen ist es heute nie verregnet worden. Erstens glaube ich das nicht. Sorry. Und zweitens, okay, das ist gut, wenn das einer macht, soll er es machen. Ich hätte jetzt die Freiheit, dann mache ich es halt. Im Prinzip mache ich es nicht. Aber wenn ich mal suche, jetzt kommt es, dann gehe ich es reinholen. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, ich mache jetzt da etwas Böses gegen Gott. Ja. Das zu den Streitfragen, das lenkt. Wir wollen nicht mehr Streit. Planung und Sendung. Jetzt kommen komische Namen. He? Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zemas, den Schriftgelehrten und Apollos schicke ich eilends voraus und lasse es ihnen an nichts fehlen. Jetzt wird planet. Okay, jetzt wird's interessant. Wo ist Nikopolis? Ist jemand von euch schon zu Nikopolis in der Ferien gewesen? Kann wahrscheinlich niemand die Hand aufhaben. Vielleicht seid ihr schon dort gewesen, aber die Stadt heisst nicht mehr so. Sie ist an der Westküste, also auf dieser Karte links von Griechenland. Jetzt seht ihr die Pfeil reinfliegen. Dort wäre Nikopolis. Damit man es wirklich sieht, kommt da noch der Kreis. Und Nikopolis, wunderschöne Stadt. Die ist im Jahr 31 vor Christus gegründet worden durch Octavian, der später Kaiser Augustus vom Römerreich. Der hat dort eine Seeschlacht gegen Marcus Antonius und Kleopatra. Der Marcus Antonius hat sich ja unsterblich verliebt in Kleopatra. Das war ja damals die schönste Frau Miss Universum gewesen, oder? Und der hat sich so in die verliebt, die wollten das Römerreich zusammen übernehmen. Und in dieser Seeschlacht dort, an dieser Küste, hat er gegen Octavian verloren, das ganze Heer ist zu Flöten gegangen, alle Schiffe versenkt. Und er und Kleopatra haben sich darauf das Leben genommen und dann ist Ägypten eine römische Provinz geworden. Und im Gedenken an den Sieg in dieser Seeschlacht hat der Octavian Nikopolis gegründet, im gleichen Jahr. Wir wissen ja, was Nikopolis heisst, oder? Nike, Sieg, Polis, Stadt. Sieges, Stadt. Also wer Nike-Schuhe anhat, hat Siegesschüli an. Kommt aus dem Griechischen, vielleicht ist der Name von dem abgeleitet. 31 vor Christus gegründet, etwa 62, 63 nach Christus, geht der Paulus dorthin, um den Winter zu verbringen, wie wir hier lesen. Die Stadt ist etwa 100 Jahre alt, aber schon ziemlich gross, weil der Octavian, das hat man früher halt gemacht, hat die Leute umgesiedelt. Die Dörfli ringsum, hat er gesagt, ja, das sind Lumpendörfli, da müsst ihr nicht mehr wohnen, kommen in unsere Stadt wohnen. Da ist die Stadt gebaut und die Leute gerade umgesiedelt und so ist die Stadt eine grosse, berühmte Hafenstadt geworden. Im Jahr etwa 300 nach der Zeitrechnung ist sie dort die Hauptstadt geworden von diesem Kanton oder Epirus-Distrikt oder Bezirk oder wie das heisst. Das liegt in Griechenland, nicht in der Türkei. Das Wort Türkei ist einfach auf der Karte, ich habe es nicht rausgebracht. Es hat in den Ruinen von Nikopolis Ruinen von vier grossen Kirchen. Der Paulus hat in einem Winter offenbar wahnsinnig viel erreicht. Und das hat nachher sich weiterentwickelt, dass sind Gemeinden entstanden in dieser Stadt. Ja, der Titus ist ja nachher auch hierher gekommen. Irgendwie heisst das, ich bin nicht ganz sicher, ob der Titus der wirklich zu ihm gegangen ist. Ich sende Artemas und Tychikus zu dir, wenn ich die zu dir sende, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Ist dann wahrscheinlich zum Paulus gegangen. Und der Paulus hat Begleiter gehabt, die haben evangelisiert da in Nikopolis. Vier Kirchen hat es gegeben. Jetzt ist aber leider im Jahr etwa 1032 nach Christus von den Bulgaren das Nikopolis erobert und so stark zerstört worden, dass man es nicht mehr hat aufgebaut. Man hat nebendran eine neue Stadt gebaut, die heisst Preveza. Vielleicht war jemand von euch schon dort in Preveza in den Ferien gewesen. Das wäre jetzt möglich, oder? Wenn man das anschaut auf dieser Karte, dann merkt man, dass östlich von der Stadt ist ein riesen Golf. Man kann dort durchfahren mit dem Schiff. Die Landzungen berühren sich nicht. Es sind zwei Halbinseln, aber es hat eine Strasse, eine Wege, Wasserstrasse. Durch mit dem Schiff kann man in den Ambrakischen Golf hineinfahren. Auf der Karte, wenn man das anschaut, dann sieht man, dass dort eine Brücke ist. Und wenn man näher hergeht, sieht man keine Brücke. Und dann steht plötzlich ein Unterseetunnel dort. Von der einen Landzunge zur anderen. Ganz eine interessante Stelle. Und der Paulus war dort. Mindestens ein Winter lang hat Leute bei sich gehabt und sie haben die Stadt evangelisiert. Und wenn wir so schauen, Titus, ich schicke dir jetzt eine Ablösung. Komm zu mir. Was hat er am Titus gesagt, was er machen soll? Das hat man jetzt gesehen in dem Kapitel vorher. Du Älteste einsetzen auf Kreta, du vor Verführer warnen und sie bewahren, du reden und predigen, was der gesunde Lehre entspricht, du auf Gottes Gnade hinweisen, wo erschienen ist und heilbringend ist für alle Menschen, du die Gläubigen erinnern, der Obrigkeit untertan zu sein und allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen, du mit Nachdruck auf das glaubwürdige Wort hinweisen, dass sie eifrig sollen gute Werke tun zum Nutzen der Menschen und du törichte Streitfragen vermeiden. Das Wesentliche ist die Liebe. Ein Riesenauftrag. Mach das weiter. Und jetzt ruft er den Titus zu sich und sagt, ich schicke dir den Artemas und den Tychikus. Artemas kennen wir nicht, wird in der Bibel nicht weiter erwähnt. Vom Tychikus wird aber zweimal gesagt, er sei ein geliebter Bruder, ein treuer Diener, ein Mitknecht im Herr und der hat eine besondere Gabe. Der Tychikus kann gut trösten. In beiden Briefen, Kolosser und Epheserbrief, wird er erwähnt als einer, der einen kommt, kann trösten. Er bringt euch Trost, er sagt, wie es uns geht, und er wird euch trösten. Wird schon in der Apostelgeschichte als Reisebegleiter von Paulus erwähnt. Und einmal wird sogar erwähnt, dass ihm der Paulus gerufen hat, er soll kommen, und der Tychikus hat gesagt, nein, ich kann noch nicht kommen, ich habe noch zu viel zu tun hier. Und ist dann später gegangen. Aber wirklich ein Mitarbeiter, der das Reich Gottes am Herzen hatte. Vom Zenas wissen wir nur, dass er ein Schriftgelehrter ist, auch er wird sonst im Neuen Testament nicht erwähnt. Der Apollos allerdings schon. Von ihm wird gesagt, er sei mächtig in den Schriften gewesen, im Korintherbrief. Und es wird auch gesagt, dass Leute sogar gesagt haben, ich halte zum Paulus und andere haben gesagt, ich zum Apollos. Das ist ein Problem, das wir bis in die heutigen Zeiten haben, oder? Oh, der Pastor, wenn der predigt, dann gehe ich Gottes, zwischen der anderen ist ja vielleicht ein bisschen weniger. Und in dieser Gemeinde dort ist ein guter, der redet. Und wenn der Roger Liebe kommt, kann einen Vortrag haben, dann säckeln alle, oder? Okay. Was ist mit dem Paulus und mit dem Apollos? Der Paulus hat es selber gesagt. Wir zwei sind nichts. Ich habe einfach gesagt, ich war der Erste gewesen. Der Apollos ist ein Mitarbeiter, der hat begossen, dass die Saat aufwächst. Aber dass es wächst, das hat Gott geschenkt. Gott ist der Wichtige. Es geht nicht um einen Paulus oder um einen Apollos. Und das ist eine wichtige Lehre, die wir auch mitnehmen dürfen. Ja, noch wichtig, was uns da gesagt wird. Und jetzt der zweitletzte Vers in diesem Brief, der für mich eigentlich der schönste ist. Die unseren aber sollen auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Die unseren, wer ist das? Das sind die von damals dort in diesen Gemeinden, oder? Titus, die, die in den Gemeinden hast, die jetzt gelehrt hast, unsere Geschwister, die musst du ermahnen. Also wenn wir in einer Gemeinde sind und das Gefühl haben, wir seien bekehrt, wiedergeboren, dann gehören wir dazu. Wir gehören zur weltweiten Gemeinde von Jesus Christus. Also wir sind alle die unseren. Wir glauben ja das, was der Paulus da am Titus schreibt und was wir dürfen lesen in der Bibel. Gut, also wenn wir jetzt zu den unseren gehören, dann sollen wir lehren. Und jetzt möchte ich es ein bisschen ganz klar formulieren. Du musst lehren. Ich habe absichtlich nicht gesagt, wir müssen lehren, sonst denkst du sowieso wieder nur an die anderen. Denk jetzt mal an dich. Du musst lehren. Und was sollst du lehren? Zur Behebung von den dringenden Nöten eifrig gute Werke tun. Ich hoffe, dass ich als Pensionierter immer noch lernfähig bin und dass ich merke, ja gut, gute Werke, das ist wichtig. Aber ich muss nicht einfach jetzt in einen Aktivismus verfallen, sondern ich soll die guten Werke tun, zur Behebung der dringenden Nöte. Aha, ich muss mich ein bisschen informieren. Wo gibt es dringende Nöte? In der letzten habe ich wieder ziemlich Briefe bekommen, 3, 4, wo man Abschätzung könnte, Bettelbriefe nennen. Ich nenne sie nicht so. Es sind Bedürfnisse. Eint ist gekommen von der Ostmission. Die haben gesagt, wir machen dort Kinderlager. Ja, machen wir auch, oder? Unsere Kinderlager kosten so ca. 300 Franken. Und die haben gesagt, mit 50 Franken kann man an einem Kind so ein Lager zahlen. Weil denen ihre Eltern können es nicht zahlen. In der Regel, wenn sie überhaupt noch zusammen sind, ist der Vater arbeitslos und vor lauter Not, dass er eben keine Arbeit hat und seine Familie nicht durchbringt, ist er noch Alkoholiker, schlägt wahrscheinlich Mutter und Kind ab. Wenn man so einem Kind kann ein Lager zahlen, das wäre 50 Franken für ein Kind. Dann ist die Reise gezahlt, das Lager ist gezahlt, das Essen ist gezahlt und dann können die Kinder mal eine Woche oder zwei essen bis genug. Sie können in einem Raum schlafen, wo sie niemand plagt. Sie hören biblische Geschichten. Und ab und zu nehmen wir sie auf die Schoss und dann spüren sie mal, was Liebe ist. Ja, da könnte man etwas machen, oder? Genug so Sachen. Man könnte auch Wycliffe unterstützen, für die Bibeln übersetzen und so weiter. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Ich sage es jetzt mal, wo wir Schweizer einfach mal mit Geld helfen können. Das kann man auch. Einfach mit Geld. Warum nicht? Wenn man Geld hat, dann kann man helfen damit. Man kann auch beten für die Lager. Für unsere und für die dort. Im Gebet gute Werke tun, Liebeswerk tun. Das kann man auch. Man kann so viel tun. Und man soll noch reden, damit sie nicht unfruchtbar sind. Gute Werke führen zu Frucht. Ist noch schön. Ich sage jetzt einfach auch reden, nur aus einem einzigen Grund, dass wir das nicht vergessen. Im 2. Korinther 5, 20 steht, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir an eine Entrückung glauben, ich meine, dann könnte man jetzt anfangen diskutieren, jetzt könnten wir uns wieder in die Streitfragen abgleiten, oder? Wann ist eine Entrückung? Ist jetzt die vor der Trübsalszeit oder mit in der Trübsalszeit oder nach der Trübsalszeit? Wo hättet ihr es lieber? Ich hätte es lieber vorher und ich glaube eigentlich auch, es ist vorher, aber andere glauben es ein bisschen anders. Okay? Also, glaubt, was ihr wollt. Aber wenn wir glauben, dass es eine Entrückung gibt, dann sollten wir Evangelisation unterstützen. Dass möglichst viele dabei sind, aus Liebe zu den Menschen. Wir wetten doch, dass sie dann dabei sind. Die unseren mehr sollen aber auch lernen, zur Behebung der dringenden Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Damit wir gute Werke tun und ab und zu etwas sagen, brauchen wir Gnade. Und darum schließe ich die Predigtserie genau mit diesen Worten ab, die der Paulus braucht, für einen Brief abzuschreiben. Grüß die und die, die du kennst und so. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Verliere dich nicht in den Gesetzen und in den Geboten. Mach es einfach aus Liebe und denk an die anderen Menschen, dass ihnen auch sagen willst, was wir glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort, das wir dürfen haben und noch in aller Freiheit auch dürfen lesen in unserem Land. Mögest du uns die Freiheit noch länger halten. Und schenk, dass dein Wort uns auch immer wieder erbaut und ermutigt. Und dass da und der darf eine Gelegenheit geben, wo wir es weitergeben können. Mögest du uns führen da drin. Mögest du uns die Augen öffnen, wo Bedürfnisse sind, wo Nöte sind, damit wir etwas Gutes tun können, um die zu lindern oder zu beheben. Gib du uns da einfach eine Sicht dafür und tu uns leiten Tag für Tag. Danke, schenkst du uns dazu, deine Gnade, Herr. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen.